Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Liebe Gemeinde, unsere Sinnesorgane sind sehr empfindsam. Sie können sich sehr gut auf die Intensität von Reizen einstellen. So können wir einerseits aus einem Gewirr von Geräuschen sehr fein einzelne Töne heraushören, und andererseits verändert sich bei großem Lärm die Spannung unseres Trommelfells, um das Innenohr vor Schäden durch zu große Schallintensität zu schützen. Denn Lärm kann uns krank machen. Er verringert unsere Schlaftiefe, er raubt uns die Konzentrationsfähigkeit und er schädigt das Gehör. In unserer lauten Zeit leiden etwa 30% aller Jugendlichen unter Hörschäden infolge ständiger Lärmexposition. Hören aber ist wichtig. Es prägt uns. Schon im Mutterleib macht es einen Unterschied, ob ein Kind laute, hektische oder ruhige Musik hört. Bei der Vorbereitung von Patienten auf eine Operation kann Musik von Bach einen ähnlich beruhigenden Effekt ausüben wie eine Beruhigungstablette. Aber auch die Botschaften, die wir hören, prägen uns. Es macht für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes einen gewaltigen Unterschied, ob es hört, ich hab dich lieb, oder du Nichtsnutz. Und schließlich hängt unser Denken und unser Urteilen und Handeln in dieser Welt stark davon ab, welche Qualität die Daten und Informationen haben, auf die wir uns verlassen. Ich erinnere an die Debatte über Fake News. Dem Hören kommt darum auch in der Bibel eine besondere Bedeutung zu. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Mit diesem Grundbekenntnis legt sich das Volk Israel fest, dass sie ihr Heil ausschließlich in der Bindung an diesen Gott suchen und sich nach seinen Geboten ausrichten. Weil das aber im Alltag ständig bedroht ist, darum ringen die Propheten im Alten Testament immer wieder um das Hören des Volkes. So auch der Prophet Jesaja. Er wirkte im Königreich Juda von 740 bis 686 vor Christus. Seine Botschaft aber reicht weit darüber hinaus. Sie umspannt die letzten Jahre und Jahrzehnte des Nordreichs Israel, über die babylonische Gefangenschaft des Südreichs Juda bis hin zur Rückführung des Volkes in das Land. Sie betrifft nicht nur das Volk Gottes, sondern auch die umliegenden Völker. Sie handelt von Gottes Gericht und von seiner Gnade. Und sie blickt voraus auf die messianische Endzeit. Wir kennen die Verheißung aus Jesaja 9 über das Kind, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird, und verstehen sie auf Jesus hin. Und im Lied vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53 sehen wir das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu abgebildet. Beim Volk aber stößt Jesaja immer wieder auf taube Ohren und Widerstand. Und davon zeugt auch der für heute zur Predigt vorgeschlagene Text aus Jesaja Kapitel 50. Wir hören die Verse 4 bis 10 über das Hören auf Gott. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Und nun gib uns Mut zum Hören und zum Leben durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wie so oft in der Prophetie des Alten Testaments umfassen auch diese Worte vom Gottesknecht mehrere Ebenen. Sie handeln zunächst vom Dienst des Propheten selbst. Zugleich aber sehen wir in ihnen einen Hinweis auf das Leben und auf das Leiden Jesu. Und schließlich deuten sie aber auch an, was jedem widerfahren kann, der sein Leben im Gehorsam gegenüber Gott leben möchte. Und damit betreffen sie eventuell auch uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich möchte den Text im Folgenden unter vier Aspekten betrachten. Das erste, das Hören auf Gott. Jesaja hat in seiner Berufung in Kapitel 6 die Frage Gottes gehört: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und er hat darauf geantwortet: Hier bin ich, sende mich. Seitdem ringt er mit dem Volk um das Hören auf Gott. Er beklagt, dass sie, wie es in Kapitel 6 heißt, nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen in ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Und dennoch verkündigt er ihnen unablässig Gottes Gericht und Gottes Zuspruch und sehnt die Zeit herbei, da, wie es in Kapitel 35 heißt, die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Jesaja selbst als Diener Gottes hört, wie Jünger hören. Das Wort Jünger kann man auch übersetzen mit Schüler, aber wir dürfen dabei nicht an Schule heute mit überfüllten Klassen und zahlreichen Problemschülern denken. In der Bibel ist das Verhältnis zwischen dem Lehrer und seinen Jüngern geprägt von der Lebensgemeinschaft und dem gegenseitigen Vertrauen. Und auf dieser Basis führen Lernwilligkeit, aufmerksames Zuhören und intensives Gespräch dann dazu, dass Wahrheit durchdrungen und das Leben davon geformt wird. Jüngerschaft erfordert intensive Wachsamkeit. Von Gottes Seite her ist die Voraussetzung für solches Hören gegeben. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Auf unserer Seite erfordert solches Hören Zeit und den Rückzug in die äußere und innere Stille, damit der Lärm zurückweicht. Solches Hören prägt offenbar den Propheten. Und solches Hören prägte auch Jesus in seinem Dienst, in seiner Beziehung zum Vater. Nicht nur im Rückzug in die Wüste nach seiner Taufe, sondern Jesus suchte die Stille zur Begegnung mit dem Vater, frühmorgens, ebenso wie vor und nach großen Ereignissen. Deshalb kann Jesus nicht ohne Grund von sich sagen, von mir selbst kann ich nichts tun, ich richte, wie ich es vom Vater höre. Er war aufs Innigste mit dem Vater vertraut. Er war im Hören auf und im Gespräch mit dem Vater zu Hause. Jesus lebte vom und mit dem Wort Gottes. Er kannte die Schrift. Er war darin fest verwurzelt. Und als ihn am Kreuz zuletzt die eigenen Worte verlassen, betet er Psalmen. Aus diesem innigen Hören auf Gott erwächst die Fähigkeit, wie ein Jünger mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Und so erfüllt sich in Jesus die Messias-Verheißung aus 5. Mose 18 und aus Psalm 40, wo der angekündigt wird, dem Gott selbst die Worte in den Mund legt, der das Gesetz Gottes im Herzen hat und der Gerechtigkeit verkündigt. Darum kann Jesus auch zu Recht von sich sagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Petrus kann bekennen, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wirkliches Hören auf Gott verleiht einen wirklichen Blick auf die Menschen. Weil Jesus auf den Vater hörte, konnte er in das Leben der Menschen hinein lebensveränderte Worte sprechen. Worauf hören wir? Was weckt uns am Morgen? Welche Worte und Lieder prägen und begleiten uns durch den Tag? Was füllt unsere Sinne? Halten wir die Stille noch aus? Zeiten, in denen nichts auf uns einströmt? Gott will zu uns reden. Wollen und können wir ihn noch hören? Damit komme ich zum zweiten Punkt, der Widerstand gegen Gott. Eigentlich sollte man ja denken, es gibt nichts Größeres, als dass der Schöpfer dieser Welt zu seinen Geschöpfen reden möchte. Das Hören auf Gott aber ist umkämpft. Das beginnt ganz banal mit dem Kampf gegen die Bettdecke. Wir kennen das. Der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Und es setzt sich fort mit all den Dingen, die im Alltag auf uns einströmen. Wie oft fällt mir gerade dann etwas vermeintlich Wichtiges ein, wenn ich die Gelegenheit zur Stille hätte? Wie viele Stunden am Tag verbringen wir mit Elektronik und wie viele Minuten mit Gott? Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Das sagt der Prophet und dann spricht er von Schlägen und Verachtung, die er einstecken muss. Wenn Gott redet, erhebt sich Widerspruch und Widerstand, innerlich wie äußerlich. Und dieser Widerstand kann sehr unterschiedliche Formen haben. Er zeigt sich ganz subtil in der Frage der Schlange im Garten, sollte Gott gesagt haben? Oder er zeigt sich passiv, wie bei Kain, der Gottes Warnung vor der Macht der Sünde schlichtweg ignoriert, gar nicht zuhört. Er zeigt sich in der Flucht des Jona, der genau in die entgegengesetzte Richtung aufbricht. Oder im traurigen Abwenden des reichen Jünglings, als Jesus ihm sagt, gib alles, was du hast, auf. Und schließlich zeigt er sich zunehmend aggressiv und offensiv in der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Führern des Volkes, die dann schließlich in dem Ruf gipfelt, kreuzige ihn. Woher rührt dieser Widerstand gegen das, was Gott uns zu sagen hat? Nun, das Reden Gottes passt uns oft nicht in den Kram. Wir lassen uns gern ermutigen. Wir freuen uns über den Zuspruch Gottes. Gebote aber empfinden wir als Einschränkung und Kritik als Angriff. Und das auch zu Recht. Es ist eine Einschränkung unserer ungezügelten Freiheit und ein Angriff auf unsere Selbstüberheblichkeit. Doch Gott tut das, um uns und andere vor Unheil zu bewahren. Es gibt Dosierungen, die ich als Arzt bei der Verordnung von Medikamenten nicht überschreiten darf. Sonst nimmt der Patient Schaden. Wohl mir und wohl meinen Patienten, wenn meine Mitarbeiter mich hinterfragen, falls ich eine fehlerhafte Anordnung treffe. Wenn Gott uns hinterfragt, wenn Gott uns reinredet, dann weil er das Gute will, für uns und für andere. Darum gibt er seine Gebote. Darum setzt er seine Wahrheit gegen unsere Lüge. Und darum gibt er uns Aufträge, die manchmal unbequem sind, die uns nicht in den Kram passen, aber für andere existenziell wichtig sind, so wie bei Jona. Oder darum fordert er uns auf, Dinge loszulassen, die uns fesseln und zugrunde richten, so wie bei dem reichen Jüngling. Es geht bei Gott nie darum, uns das Gute vorzuenthalten. Nur ist das Gute oft nicht gleichbedeutend mit dem Bequemen. Gott will das umfassend Gute für unser Leben. Und er hat den Überblick. Und das müssen wir erst lernen. Das musste auch Jesaja lernen angesichts der Frage Gottes, wen soll ich senden? Und das galt selbst für Jesus, der, wie es im Hebräerbrief heißt, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Auf Gott zu hören wirkt lebensverändernd und ist darum manchmal schmerzhaft. Aber es ist ein heilsamer Schmerz zu unserem Wohl. Ich komme zum dritten Punkt, die Geborgenheit in Gott. Der Prophet muss den Widerstand des Volkes erleiden. Schläge, Verachtung, Entrechtung. Seine körperliche, seelische und soziale Integrität wird im Innersten angegriffen. Und dennoch zeigt er sich erstaunlich unerschüttert und stellt sich seinen Gegnern mit den Worten, ich habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist sich sicher, dass seine Gegner nicht bestehen werden. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Woher kommt diese Gewissheit? Ich habe in dem Gottesdienstblatt, was ihr in Händen habt, versucht, die innere Struktur der Gedanken Jesajas durch die Anordnung des Textes deutlich zu machen. Am Anfang jeder Aussage in den Versen 4 bis 9 stehen die Worte Gott, der Herr. Etwas eingerückt folgt, was Gott tut. Und weiter eingerückt was sich daraus für den Propheten ergibt. Jesaja weiß sich von dem Gott berufen und in dem Gott geborgen, der sich Mose und dem Volk offenbart hat in dem merkwürdigen Namen: Ich bin, der ich bin. Unsere Bibeln geben diesen Namen oft mit Herr in Großbuchstaben wieder. Aus dieser Zusage, ich bin, der ich bin, oder ich werde da sein, als der ich da sein werde, aus dieser Zusage, dass Gott unabänderlich ist und unabänderlich mitgeht, schöpft Jesaja seine Gewissheit. Es ist dieselbe Zusage und Gewissheit, die Jesus mit hineinnimmt in sein Leiden. Johannes bringt dies zu Beginn der Passion in die Worte: Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus kannte die Messias-Worte. Er kannte auch diesen Jesaja-Text. Er lebte mit den Zusagen der Schrift und er betete die Leidenspsalmen. Im Hören auf den Vater und im Ernstnehmen dieser Zusagen wurzelte seine Geborgenheit mitten im Leid. Weil Gott größer ist als das Leid, weil sein Arm weiter reicht als der der Menschen und weil seine Perspektive umfassender ist als unser Horizont, darum kann sich der Prophet mitten im Leid geborgen wissen. Und darum kann Jesus beten in Gethsemane: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt: das Vertrauen auf Gott. Aus der Gewissheit der heilsamen Gegenwart Gottes darf das Vertrauen zu ihm wachsen. Jesaja drückt das in den Worten aus: Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechts hört? Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Wir alle hoffen, dass uns und unseren Lieben Leid erspart bleibt. Das aber ist uns nicht verheißen, auch nicht als Menschen, die Jesus nachfolgen. Gott führt auch in die Finsternis. Aber er lässt uns darin nicht allein. David fasst das in die Worte: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dabei kann es sogar geschehen, dass man in der Finsternis Gott selbst aus den Augen verliert, dass er sich in der Finsternis verbirgt. Nicht umsonst erlebt Jesus am Kreuz die totale Finsternis. Und nicht umsonst schreit er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und doch weiß Jesus auch um dieses Jesaja-Wort und erkennt die Zusage, dass das Volk, das im Finstern wandelt, ein großes Licht sieht. Jesus hat die tiefste Gottverlassenheit stellvertretend für uns getragen, damit es über uns hell werden kann. Und wer das für sich persönlich annimmt, der darf sich darauf verlassen, dass Gott ihn nicht verlässt. Wie also steht es um unser Hörvermögen? Sind unsere Ohren geschult, dass wir aus dem Lärm unserer Zeit die Stimme Gottes herausfiltern? Lieben wir die Stille oder meiden wir sie aus Angst, Gott könnte uns reinreden? Von welchen Botschaften lassen wir uns prägen? Und wie viel Bestand haben diese Botschaften? Wissen wir uns in Gott geborgen und vertrauen ihm, dass er es gut meint mit uns und gut macht mit uns? Oder pflegen wir unsere offenen oder heimlichen Widerstände gegen ihn? Und wie reagieren wir, wenn Gottes Wort bei anderen auf Ablehnung und Spott stößt? Jesus selbst hat sein Leben im Hören auf Gott Vater gelebt. Und darin hat sich sein Leben und sein Dienst erfüllt. Zu unserem Heil. Gott will auch zu uns reden, damit unser Leben und unser Dienst sich erfüllt. Geben wir ihm doch die Chance. Er ist es wert. Amen.